dazu gehen ja sehr weit auseinander. Für die einen verwandelt sich Brot und Wein in den Leib und in das Blut Jesu. Für die anderen ist es nur ein Zeichen, ein Symbol, eine Symbolhandlung. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es noch Variationen. Nicht weit weg von hier, vielleicht 30 Kilometer im Marburger Schloss, fand vor 490 Jahren dazu eine spannende und heftige Diskussion statt, das sogenannte Marburger Religionsgespräch. Ein zentrales Thema war der Abendmahlsstreit zwischen Martin Luther und Ulrich Zwingli. Und dieses Bild, das hängt im Marburger Schloss, das hat so eine Szene davon aufgenommen. Landgraf Philipp hat die Reformation in seinem Territorium eingeführt und jetzt wollte er diesen Gedanken der Reformation stärken, indem er die beiden Hauptrichtungen der Reformation auf eine gemeinsame Linie bringen wollte. Er wollte die Reformation stärken und sich stärker abgrenzen von den Gegnern der Reformation. Und deswegen schien es ihm wichtig, dass diese beiden Flügel, nämlich die Lutheraner und die Reformierten, sich in den zentralen Lehrfragen doch einigen sollten. Und so lud er die Vertreter dieser theologischen Richtungen im Oktober 1529 nach Marburg ein. Allen voran Martin Luther für die Lutheraner, klar, und Ulrich Zwingli für die Reformierten. Hauptstreitpunkt war die Bedeutung des Abendmahls. Und darüber haben die 2 Tage lang intensiv theologisch gerungen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht 2 Tage hier euch mit diesem Thema beschäftigen. Ich hoffe mal, dass ich in 20 Minuten durch bin. Jedenfalls in diesen 2 Tagen sind sie zu keiner Einigung gekommen. Einig waren sie sich nur darin, was sie nicht wollen. Das ist auch schon mal ganz gut, wenn man weiß, was man nicht will. Nämlich, was sie nicht wollten, war die sogenannte Transsubstantiation. Kompliziertes Wort. Das ist das katholische Abendmahlsverständnis und das bedeutet Wandlung. Das heißt, man geht dabei davon aus, dass sich beim Abendmahl die Substanz von Brot und Wein verwandeln. Daher Transsubstantiation, Wandlung. Das schaut zwar noch aus wie Wein und wie Blut, ist aber eigentlich wie Wein und Brot, ist aber von der Sache her eigentlich von der Substanz her eigentlich Fleisch Christi, Leib Christi und Blut Christi. Und das wird dann auch noch in der Messe erneut geopfert. Diese Haltung lehnten beide Seiten ab. Das war aber das Einzige, worin sie sich einig waren. Für Zwingli war das Abendmahl nur eine symbolische Handlung. Er verstand das Abendmahl als Zeichen. Das Abendmahl hat für ihn also einen symbolhaften Charakter. Es war ein Bekenntnis sozusagen. Abendmahl ist eher so diese Bekenntnishandlung. Und diesen Bekenntnischarakter finden wir auch bei Paulus im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 11, wenn er schreibt, so oft ihr von diesem Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also Bekenntnis, die Gemeinde bekennt sich zu Christus im Abendmahl. Für Luther dagegen war Christus beim Abendmahl real gegenwärtig. Luther vertrat also die sogenannte Realpräsenz. Realpräsenz bedeutet, Christus ist im Brot und Wein gegenwärtig. Von seiner Substanz her bleibt Brot aber Brot und Wein bleibt Wein. Aber Christus ist in diesen Dingen präsent. Man kann den wesentlichen Unterschied zwischen Luther und Zwingli so zusammenfassen. Für Zwingli und die reformierte Theologie bis heute eben sind Brot und Wein Zeichen für das Leib, für den Leib und das Blut Jesu. Die Reformierten sagen also zusammengefasst, es bedeutet. Und Luther und die lutherische Theologie sagen, es ist. Das ist der Knackpunkt. Und so hat Luther während dieser heftigen Diskussion dann irgendwann mal auf den Tisch mit Kreide geschrieben, mit Kreide auf den Tisch geschrieben, esti. Das ist griechisch, mit griechischen Buchstaben, es ist. Um das zu demonstrieren. Und schaut euch mal die Gesichter an hier. Also die waren schon ziemlich hart bei der Sache. Ne? Und irgendwann hat er in seiner Deutlichkeit eben mit der Kreide hingeschrieben, es ist. Das Brot ist der Leib Christi. Der Wein ist das Blut Christi. Und auf diesem Gemälde wurde das eben dann auch für die Nachwelt erhalten. Beide, die haben sich nicht geeinigt in diesen 2 Tagen, sahen keine Möglichkeit. Sie gingen also mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinander in der Hoffnung, dass Gott ihnen irgendwann das richtige Verständnis schenkt. Bis heute sind die Lager so weit auseinander. Was ist denn jetzt das richtige Abendmahlsverständnis? Was sagt die Bibel? Erstaunlich wenig zu dieser Frage, was Brot und Wein ist. Und das habe ich so gedacht, das ist eigentlich auch ein typisches Kennzeichen für Auseinandersetzungen und auch Auswüchse in der Theologie. Je weniger die Bibel zu etwas sagt, umso mehr kann man hineininterpretieren und umso mehr veranlasst es auch, unterschiedlicher Meinung zu sein und sich zu verhaken und zu streiten. Jesus jedenfalls hat Brot und Wein nicht gedeutet. In den drei Evangelien, es gibt drei Abendmahlsberichte, Matthäus, Markus, Lukas, und Paulus hat auch eine Abendmahlsüberlieferung, die er sagt, persönlich von Christus bekommen hat. Da haben wir also dann vier Abendmahlsberichte. In allen vier Überlieferungen sagt Jesus nur, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Jesus hat also Brot und Wein nicht gedeutet. Und das hat vermutlich auch eine Bedeutung, dass er es eben nicht gedeutet hat, weil er es nicht deuten wollte. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Und beim Passamahl war das üblich, dass der Hausvater, das Familienoberhaupt, bei den einzelnen Speisen die Bedeutung erklärt hat. Jede Speise beim Passafest hatte eine gewisse Bedeutung. Die bitteren Kräuter erinnern an die bittere Zeit in Ägypten und so weiter. Und um das immer wieder zu vergegenwärtigen, wurde also bei jeder Speise die Deutung gemacht, damit die Kinder und die Familienangehörigen wissen, was das bedeutet. Jesus hat bewusst nicht gedeutet beim Abendmahl. Er hat ja das Passamahl quasi in das Neue hinübergeführt und er hat bewusst keine Deutung gemacht. Er ist nicht auf die Entstehung von Brot und Wein eingegangen. Er hat nichts zum Schicksal der Körner und der Trauben gesagt. Das wird ja auch so gern hineininterpretiert. Ja, die vielen Körner und so weiter. Und dann werden die irgendwie gemahlen und so weiter. Hat er nichts dergleichen gesagt. Er sagt nichts zur Bedeutung von Brot und Wein über das menschliche Leben. Die Abendmahlsworte unterscheiden sich wesentlich von den Gleichnissen. In den Gleichnissen stellt Jesus Vergleiche her. Das sagt er zum Beispiel, das Himmelreich ist wie. Und dann werden entsprechende Entsprechungen aufgezeigt. Beim Abendmahl hat er nicht gesagt, der Wein ist wie, das Brot ist wie. Er hat ganz bewusst auf irgendwelche Entsprechungen verzichtet. Das heißt, das Abendmahl ist für Jesus keine Gleichnishandlung. Er hat nicht gesagt, das Brot bedeutet oder der Wein ist wie. Er hat gesagt, das ist mein Leib. Er hat auch nicht gesagt, was der Wein bedeutet, sondern das ist mein Blut. Das Wesentliche, das eigentlich, was Jesus sagt beim Abendmahl, ist für euch. Und das wird so leicht übersehen. Ne? Man verhakt sich an diesem, was ist es jetzt eigentlich genau? Eigentlich sagt Jesus, für euch. Luther und Zwingli haben sich an diesem ist verbissen. Luther, es ist, und Zwingli, es bedeutet. Nun hat Jesus beim Abendmahl nicht Griechisch gesprochen und auch nicht Esti gesagt. Er hat Aramäisch gesprochen und vermutlich, man braucht im Aramäischen kein Ist und vermutlich hat er überhaupt nicht Ist gesagt, sondern ganz einfach gesagt, da mein Leib. So klingt es in Aramäisch. Da mein Leib. Da mein Blut im neuen Bund. Da das Blut des Bundes. So hat es vielleicht im Original geklungen. Er hat also ganz bewusst Brot und Wein nicht gedeutet, sondern er hat sich mit Brot und Wein identifiziert. Er sagt, ich bin das. Jetzt kann man in der Theologiegeschichte über das Abendmahl beobachten, dass man sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr mit der Deutung beschäftigt hat. Schon im Mittelalter ging das los und auch in der neueren Literatur gibt es wieder interessante Deutungen über das Abendmahl. Man hat sich schon immer gestritten, was bedeutet das jetzt eigentlich? Das heißt, die Leute wurden mehr zu Deutern, als zu den Empfängern der Gabe. Und ich glaube, das ist eine Akzentverschiebung, wenn wir uns nur den Kopf zerbrechen, was es bedeutet und vergessen, dass Christus sich uns gegeben hat. Man hat sich also in der Theologiegeschichte weniger mit der Gabe beschäftigt, sondern mehr mit der Bedeutung der Gabe. Und je weiter man sich mit dieser Bedeutung beschäftigt hat, umso weiter ging man auseinander. Man hat sich weiter auseinander dividiert. Siehe Luther und Zwingli, die sich nicht einigen konnten. Und bis heute bestehen die beiden Lager. Ja. Wenn wir uns bei der Bedeutung des Abendmahls den Kopf zerbrechen, dann können wir uns über Nebensächlichkeiten verlieren und darüber streiten und das Eigentliche übersehen, nämlich die geistliche Gabe, die Gabe, die uns im Abendmahl gegeben wird. Jetzt möchte ich mit euch einen kurzen Text aus dem 1. Korintherbrief anschauen, wo Paulus doch in gewisser Weise deutet. Und das ist eine sparsame Deutung, aber doch eine sehr interessante Deutung. 1. Korinther 10, Vers 16 fragt Paulus: Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Sehr interessant ist der Zusammenhang, in dem Paulus diese Frage stellt. Paulus stellt hier eine rhetorische Frage und sagt: Hier, ihr Korinther, ihr seid alt genug, ihr könnt selber urteilen. In Korinth gab es Leute, die nahmen selbstverständlich an heidnischen Opferfesten teil. Sonntagabend feiern sie zusammen mit der Gemeinde das Abendmahl, das Herrenmahl, so wurde das damals genannt, nämlich das Mahl des Herrn. Und an anderen Tagen gingen sie zu heidnischen Opferfesten und aßen dort das geopferte Fleisch und tranken den Wein im Rahmen dieses Opferrituals. Und Paulus schrieb dazu in diesem Zusammenhang: Was sie dort opfern, das wird den Dämonen geopfert und nicht Gott. Ich will aber nicht, schreibt er, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Er sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Vielleicht hatten diese Christen damals gesagt, das waren die Superstarken im Glauben, das ist doch nur symbolisch. Das hat doch keine Bedeutung. Da passiert doch nichts. Die Götzen sind doch gar nicht real. Das ist doch nur ein Ritual. Nein, sagt Paulus, das ist kein Ritual. Ihr habt real Gemeinschaft mit den Dämonen. Wenn ihr beim Götzenopferfeier am Tisch dort sitzt, dann sitzt ihr am Tisch der Dämonen. Und wenn ihr bei diesem Ritual aus dem Kelch trinkt, Wein trinkt, dann trinkt ihr aus dem Kelch der Dämonen. Dann habt ihr Gemeinschaft mit den Dämonen. Und dieses Wort Gemeinschaft, was hier steht, Koinonia im Griechischen, das bedeutet noch mehr als Gemeinschaft, es heißt Anteil. Ihr habt Anteil an der dämonischen Welt, wenn ihr an diesen Ritualen teilnimmt. Es ist also mehr als nur ein Ritual, sagt Paulus. Und diese Sicht im Blick auf dieses Götzenopfer gibt nun Rückschluss, interessanten Rückschluss, wie Paulus das Abendmahl versteht, nämlich auch nicht einfach als ein zeichenhaftes Ritual, sondern er sagt, ihr habt Anteil, real Anteil am Blut Christi, ihr habt Anteil am Leib Christi. Paulus sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Oder wollt ihr den Herrn herausfordern? Oder sind wir etwas stärker als er, fragt er. Und damit betont Paulus, das sind keine leeren Rituale, weder beim Götzenopfer noch beim Abendmahl. Hier wirken Mächte, hier geht es um Mächte. Paulus sah also im Herrenmahl kein bloßes Ritual oder Zeichenhandlung. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, er ist die Teilhabe am Blut Christi. Das Brot, das wir brechen, es ist die Teilhabe am Leib Christi. Und Paulus sagt jetzt eben nicht, der Kelch bedeutet symbolisch die Teilhabe. Er sagt nicht, das Brot, das wir brechen, bedeutet symbolisch die Teilhabe am Leib. Paulus sagt, es ist. Und dieses Wort Teilhabe ist ein sehr starkes Wort. Es wird häufig in manchen Bibeln mit Gemeinschaft übersetzt. Dann heißt es so, der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, er ist die Gemeinschaft mit dem Blut Christi. Das Brot, das wir brechen, es ist die Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Das ist nicht falsch, das ist richtig übersetzt, aber bedeutet eigentlich zu wenig. Eigentlich heißt es, Koinonia stärker Anteil geben. Bleiben wir im Gedanken bei Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auch richtig übersetzt und bedeutet einfach Beziehung. Das heißt, beim Abendmahl, wenn wir das Wort Gemeinschaft verwenden, und was ja nicht verkehrt ist, treten wir in Beziehung mit Christus, mit seinem Leib und mit seinem Blut. Und das ist eine schöne Art von Beziehung. Und Jesus hat uns bewusst diese Form von Beziehung gegeben, weil wir Menschen sind, weil Beziehung eben nicht nur sich im Kopf abspielt, sondern Beziehung immer auch das Körperliche dazugehört, das Sinnliche, die Berührung. Zu jeder Beziehung gehört doch auch, dass man sich berührt, dass man sich die Hand gibt, dass man sich umarmt, drückt und vielleicht noch mehr. Und so kann man das Abendmahl auch verstehen, dass uns Jesus hier eine Beziehungsform gibt, die eben nicht nur im Kopf ist, sondern die wirklich auch mit Sinnlichkeit, mit Berührung stattfindet. Aber das Abendmahl ist noch viel mehr. Anteil haben ist noch mehr als Beziehung. Stell dir vor, da ist ein reicher Unternehmer. Er hat ein großes Wirtschaftsimperium geschaffen. Jetzt kannst du mit diesem Unternehmer in Beziehung treten. Du kannst mit ihm Gemeinschaft haben. Ihr könnt zusammen essen in seiner Villa. Ihr könnt euch gut unterhalten. Du kannst seine Firma besichtigen. Du kannst mit seiner dicken Limousine mitfahren. Das ist Gemeinschaft. Etwas ganz anderes ist aber, wenn du Anteil hast an dieser Firma. Wenn du Anteileigner bist, dann gehören dir Anteile dieser Firma. Dann bist du Teilhaber. Und wenn du dich mit ihm jetzt zum Essen triffst, dann ist das mehr als nur einfach Gemeinschaft, sondern ihr trefft euch als Anteilseigner. Und ihr werdet einen ganz anderen Umgang haben. Auf gleicher Ebene. Und du siehst sein mächtiges Imperium mit ganz anderen Augen. Weil es gehört ja auch dir. Wir sind Teilhaber am Blut und am Leib Jesu. Wir haben beim Abendmahl nicht nur in besonderer Weise Gemeinschaft mit Jesus, wir haben Anteil. Anteil an seinem Blut und Anteil an seinem Leib. Was heißt das jetzt im Detail? Das würden wir jetzt gerne wissen. Was heißt das, Anteil haben am Blut Jesu? Die einzige Erklärung, die Paulus und Jesus uns gibt, ist für euch gegeben. Das heißt Anteil. Jesus gibt uns seinen Leib. Und das bedeutet, er gibt sich uns selbst. Wir haben Anteil an ihm. In diesem mein Leib für euch gegeben ist noch nicht mal der Tod angedeutet, sondern nur seine Person. Ich gebe mich euch. Ich gebe mich euch mit meiner ganzen Person, mit meinem ganzen Leben gebe ich mich euch. Das ist sein Leben auf dieser Welt, sein Wirken, seine Geschichte. Jesus kam ja für uns in diese Welt. Alles, was er getan hat, hat er für uns getan. Er hat sozusagen sein ganzes Leben uns gegeben. Und wenn wir das nehmen, nehmen wir sozusagen sein ganzes Leben, was er für uns getan hat auf dieser Welt, seine Geschichte. Aber mehr noch, wir nehmen auch seinen Tod, dazu komme ich gleich noch. Wir nehmen seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Erhöhung. Wir haben Anteil an dem ganzen Christus, dem irdischen Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Aufgefahrenen, den Christus, der im Himmel regiert, haben wir Anteil, wenn er sagt, mein Leib, mein Leben, das bin ich. Ich gebe mich euch selbst. Der Leib steht für ich, Person. Was bedeutet Anteil am Blut Christi? Blut weckt ja ganz viele Assoziationen, Vergleiche, Spekulationen. Wir müssen darauf achten, was sagt das Neue Testament über das Blut Jesu. Nicht, was meinen wir, sondern was steht in der Bibel. Und da steht eigentlich nicht viel. Blut steht für das Leben. Und Blutvergießen bedeutet sterben. Das ist ein gängiger Begriff, den man auch heute kennt. Blutvergießen heißt einfach Synonym für sterben, töten. Zum Beispiel schreibt Lukas, dass Pilatus das Blut galiläischer Pilger vergossen hat. Das heißt ganz einfach, er hat sie umgebracht. Grausam. Und als Jesus sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, da meinte er seinen Tod. Nehmt mein Blut bedeutet, nehmt mein Sterben. Jesus und Paulus nennen nur eine Bedeutung für das Blut in der Einsetzung, nämlich Bundesblut. Das ist in allen vier Abendmahlsüberlieferungen enthalten, Bundesblut. Das ist eigentlich die einzige Deutung des Blutes, nämlich es ist ein Bundesblut. Der erste Bund zwischen Gott und den Menschen wurde am Sinai besiegelt mit Blut. Es wurde ein Tier geopfert und das Blut wurde dann besprengt und mit dem Blut wurde sozusagen dieser Bund zwischen Gott und Mensch besiegelt. Mit Blut. Jetzt spricht Jesus von einem neuen Bund in seinem Blut. Es ist also ein Bundesblut. Und jetzt war es er, der sein Leben geopfert hat. Und dieser neue Bund wurde mit seinem Blut besiegelt. Das wird dann im Hebräerbrief sehr ausführlich entfaltet. Kann man da nachlesen. Das heißt, Abendmahl bedeutet Anteil haben an diesem Bund, den er durch sein Blut gestiftet hat. Dann gibt es noch ein paar weitere Bedeutungen vom Blut bei Paulus. Römer 3,25 heißt es, durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Hier ist Blut ein Sühnemittel. Das kommt auch in dem Ausdruck, wird auch deutlich in dem Ausdruck, vergossen für viele. Das erinnert an Jesaja 53. geopfert, getötet für viele, vergossen. Sein Blut wurde vergossen, um Schuld zu sühnen. Und in Römer 5,9 schreibt Paulus, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Hier hat das Blut rechtfertigende Wirkung. Durch das Blut werden wir gerechtfertigt, gereinigt. Das Blut macht uns rein vor Gott, tadellos. Und im Brief an die Kolosser hat das Blut eine friedensstiftende Wirkung. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was auf der Erde und Himmel gibt. Und im Brief an die Epheser bedeutet Blut Erlösung. Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Das ist die Bedeutung von Blut im Neuen Testament. Ähnliches findet sich dann noch bei Johannes und auch bei Petrus. Das Blut Jesu bedeutet also sein Tod zur Vergebung unserer Sünden und der neue Bund mit Gott. Anteil haben am Blut Jesu bedeutet demnach Anteil haben an seinem Sterben, Anteil haben an dem neuen Bund. Und wenn wir Brot und Wein nehmen, dann nehmen wir das Leben von Jesus. Wir nehmen Christus, den geschichtlichen und den gegenwärtigen erhöhten Christus. Und wir nehmen seinen Tod für uns auf. Dieser Tod hat uns erlöst von den Sünden und stellt uns in einen neuen Bund mit Gott. Ich hatte anfangs gefragt, was bedeutet das Abendmahl? Die Frage nach der Bedeutung ist eigentlich wenig zielführend. Sie bringt uns nicht weiter. Wir werden uns den Kopf zerbrechen, werden nicht weiterkommen. Was bedeutet es jetzt wirklich im Letzten? Luther und Zwingli haben 2 Tage intensiv darüber theologisch gearbeitet und haben keinen Konsens gefunden. Mir ist deutlich geworden in dieser Beschäftigung, wichtiger ist die Haltung als die Deutung. Es geht nicht um die Deutung, es geht um die Haltung. Und die Haltung ist die des Nehmens. Die zentrale Aussage des Abendmahls ist für euch gegeben. Christus gibt sich uns mit seinem Leib und mit seinem Blut. Für euch gegeben, für euch vergossen. Und was ist die konsequente Haltung dazu? Nehmen. Nicht deuten, sondern nehmen. Also nicht, er gibt uns etwas und ich sage, was bedeutet das jetzt hier? Was kann das im Einzelnen sein? Das ist dem nicht angemessen, was Jesus uns gibt. Wenn Jesus uns dieses Kostbare gibt, nämlich sich selbst, sein Leben, sein Blut, dann ist die einzig angemessene Reaktion darauf, dass ich es nehme, auch wenn ich es nicht im Letzten mit meinem Hirn verstehe, was er hier mir eigentlich gibt. Und das ist eigentlich das Faszinierende, das Große am Abendmahl, dass wir es mit unserem begrenzten Kopf nicht deuten können, was wir letztlich da in den Händen haben, wenn er uns das gibt. Wir wollen nicht deuten, sondern wollen es dankbar, anbetend nehmen. Jesus gibt sich uns selbst. Wir wollen das dankbar annehmen. Wir nehmen an, was er für uns getan hat. Wir bekommen Anteil an seinem Leben. Wir bekommen Anteil an seinem Sterben, an seinem Tod, an der Wirkung dieses Todes, an dieser Sühnung, an der Auferstehung und am ewigen Leben. Dazu sind wir gleich eingeladen. Aber zuvor wollen wir noch zusammen ein Lied zum Abendmahl singen.